HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Ulrich Sonnenschein. In dieser Ausgabe der Hörbuchzeit haben es schon unsere Titel der Hörbücher in sich. Wir beginnen mit Liebes Arschloch von Virginie Despentes, einem sprachgewaltigen Briefroman. In eine ganz andere Liga bringt uns dann Frank Gosens Spiel ab. Und das mit Spannung erwartete Hörbuch Monde vor der Landung von Clemens J. Setz ist endlich da. Darin geht es um die Geschichte des Wormsers Peter Bender und seiner Weltanschauung. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch mit dem Titel Voll verzählt von Melvin Burgess gibt Paul damit an, bis 10 Millionen zählen zu können und findet am Ende das, was wirklich zählt. Virginie Despentes ist bekannt durch ihren Debütroman mit dem provokanten Titel Baise-moi, Fick mich, und ihre Sybutex-Reihe. Mehrfach wurde sie schon für ihre Literatur ausgezeichnet. Ihr neues Hörbuch Liebes Arschloch ist ein moderner Briefroman. Die scheinen ja gerade modern zu sein, Dorothee Meyer-Karwig.
Ja, vielleicht nicht ganz überraschend nach der Corona-Pandemie, während der wir uns ja fast nur noch digital treffen konnten. Und das Thema Corona spielt auch hier in diesem Roman eine Rolle.
In Virginie Despentes Roman geht es ja oft rau und heftig zu. Wie ist es hier?
Also der Beginn ist wieder ganz in ihrem Stil. Oscar, 43, Schriftsteller, kotzt sich in einem Instagram-Post verbal so richtig aus. Und zwar über die bekannte, gut 50-jährige Schauspielerin Rebecca. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest Johann von Bülow.
Habe Rebecca Laté gesehen in Paris. Sofort sind in meiner Erinnerung alle Frauenfiguren aufgeploppt, die sie gespielt hat. Gefährliche, toxische, verletzliche Frauen, berührende, auch heroische. Wie oft habe ich mich nicht in sie verliebt? Wie viele Fotos von ihr habe ich nicht in wie vielen Wohnungen, über wie vielen Betten aufgehängt, wo sie mich zum Träumen gebracht haben? Tragische Metapher einer Epoche, die dem Bach runtergeht. Diese göttliche Frau, die zu ihren besten Zeiten so viele Teenies in die Faszination der weiblichen Verführung eingeführt hat, heute zu einer Schlampe verkommen. Nicht nur alt, sie ist auch auseinandergegangen. Verliebt, schlechte Haut, ein schmuddeliges, lautes Weibstück. Eine einzige Katastrophe.
Tja, so weit so normal. Ein Mann schreibt Herabwürdigendes über eine Frau. Frauen nehmen das ja oft hin. Sie wissen, wenn sie sich wehren, machen sie unter Umständen alles nur noch schlimmer. Aber diese hier, die wehrt sich. Sie antwortet sehr drastisch. Und da gibt Anke Reizenstein ihr die Stimme.
Liebes Arschloch, ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Das ist dreckig und sehr unangenehm. Fieb, fieb, fieb. Ich bin ein kleiner Angsthase, für den sich niemand interessiert, und winsele wie ein Chihuahua, weil ich davon träume, dass man mich bemerkt. Ruhm den sozialen Netzwerken. Du hast deine Viertelstunde Ruhm gehabt. Der Beweis, ich schreibe dir. Ich bin sicher, du hast Kinder. Ein Typ wie du pflanzt sich fort. Die Linie könnte sonst aussterben. Leute, je bescheuerter und nutzloser ihr seid, umso mehr fühlt ihr euch verpflichtet, die Linie fortzusetzen. Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mit ansehen musst, ohne etwas tun zu können, und dass ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzensschreie dich jeden Abend verfolgen.
Das ist aber auch heftig.
Ja, kann man so sagen. Virginie Despentes ist hier in ihrem Element und man kann sich vorstellen, dass so eine Antwort zu einer weiteren Eskalation führt. Aber hier ist es anders. Es entspinnt sich ein Dialog und den hören wir eben in diesem modernen Briefroman, der über soziale Medien geführt wird. Der Dialog entspinnt sich, weil sich die beiden seit Kindertagen kennen. Rebecca war mit Oscars älterer Schwester befreundet, Corinne. Und Oscar entschuldigt sich schnell für seinen unflätigen Text, was Rebecca jetzt lange Zeit nicht annimmt, aber Oscar hört einfach nicht auf zu schreiben. Er erzählt von seiner homosexuellen Schwester, aber auch von seinem Leben. Er ist Schriftsteller und war lange Zeit alkoholabhängig. Und dann passiert eben etwas, worüber er dann plötzlich eben auch schreibt.
Ich habe gerade einen Roman herausgebracht. Und alle reden über mich. Nur nicht wegen meines Buchs. Ich bin ein Opfer von MeToo. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht an den Hals.
Also, er schreibt, er sei Opfer von MeToo.
Er? Mhm. Ein Opfer von MeToo?
Mhm.
Also, da muss es ja auch einen Täter, besser eine Täterin geben.
Genau, und die Täterin, die hören wir dann als dritte Stimme. Das ist Zoe, eine feministische Bloggerin, die lange über ihre MeToo-Erfahrungen schrieb, ohne Namen zu nennen, und dann aber irgendwann Klartext redet. Und hier hören wir Lisa Rdina.
Ein riesiger Aufschrei, seit ich den Namen Oskar Zajac ausgesprochen habe. Ich habe erzählt, was ich mit ihm erlebt habe. Meine Sichtweise ist Terrorismus. Ich schätze meine Gefühle falsch ein. Man sollte mir die Zunge herausreißen und ihn reden lassen. Ich sage, wenn man monatelang gemobbt wird, erkennt man sich irgendwann nicht mehr wieder. Man braucht Jahre, um sich einzugestehen, dass man nicht mehr wird wie früher. Dass die Frau, die man einmal war, für immer verschwunden ist. Dass man jeden Tag Angst hat und eine andere wird. Du schämst dich, dass jemand deinen Schwachpunkt gesucht und gefunden und dich vernichtet hat. Du schämst dich, dass es so einfach ist und dass es der Welt scheißegal ist. Ich habe gesagt, ich hatte nicht die Mittel, mich zu wehren. Und ich habe anderen empfohlen, wenn euch das passiert, haut sofort ab, so schnell es geht. Und ich sage, die Scham muss die Seite wechseln.
Naja, da drängt sich ja die Frage auf, was ist passiert, was hat Oskar denn getan?
Ja, Zoe war die Pressereferentin in dem Buchverlag, in dem Oskar veröffentlicht, und sie kümmerte sich um ihren Autor, was dieser dann als persönliche Zuneigung völlig missverstanden hat und sie wohl sehr massiv angebaggert hat, sodass ihr schließlich nichts anderes übrig blieb, so empfand sie es, als den Job zu wechseln.
Vor der MeToo-Debatte war das wohl ganz normal, dass nicht der Mann mit Konsequenzen rechnen musste, sondern die Frau. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Korrespondenz?
Ja, nun geht's im Weiteren um das Verhältnis der drei und um ihre jeweilige Sicht der Dinge. Oskar und Rebecca schreiben sich direkt, Zoe schreibt in ihrem Blog und damit öffentlich. Und in der Korrespondenz geht es eben um die Themen MeToo, Feminismus, Machtmissbrauch und so weiter. Und da ist es wirklich interessant, die Entwicklung der drei zu sehen. Denn anders als man es erwartet, kommen sich die drei langsam näher. Durch das immer wieder miteinander korrespondieren, entwickeln sie ja, nach und nach Verständnis für die andere Seite, beziehungsweise sie erkennen auch, dass diese dauerhafte Aggressivität einfach nicht weiterführt. Und das ist jetzt fast schon utopisch gedacht für ein Virginie Despentes.
Also eher ein versöhnlicher Roman, das genau. Ist relativ neu von der Autorin. Gelesen wird er von Johann von Bülow, Lisa Hirdina und Anke Reitzenstein. Wie gefallen Ihnen die drei Stimmen?
Also erstmal für solch einen modernen Briefroman bietet sich der mündliche Vortrag unbedingt an. Und die drei Stimmen gewinnt das Werk nochmal an besonderer Lebendigkeit. Und die drei machen hier ihre Sache auch ausgesprochen gut, finde ich. Johann von Bülow kann ja ebenso vulgär wie auch kleinlaut klingen. Und die beiden Sprecherinnen changieren so zwischen Aggressivität und Ironie. Und da hatte ich das Gefühl, einer wirklich interessanten, temporeichen Unterhaltung zuzuhören. Es gibt eine winzige Einschränkung. Ich konnte die beiden weiblichen Stimmen nicht so gut auseinanderhalten. Also als das erste Mal die Bloggerin zu hören war, habe ich das fast nicht wahrgenommen, dass das eine dritte Stimme ist. Als ich dann darauf geachtet habe, ging es aber. Ich fand das Ganze so spannend, dass ich die fast 9 Stunden an einem Tag gehört habe.
Wow.
Spannend auch deswegen, weil die Autoren eben über diese zentralen Themen hinaus auch die Gesellschaft Frankreichs beschreibt und die Entwicklung der Corona-Pandemie mit einfließen lässt. Und das wirkt fast schon historisch, wenn ihre Protagonisten so erwähnen, welche Angst sie vor dieser damals unbekannten Seuche haben, wie schwer es war, an Masken zu kommen und wie rigoros die Ausgangssperren in Frankreich waren. Das Ganze ist ja gerade mal, ja, etwa 3 Jahre her. Also ein wirklich spannender und auch versöhnlicher Roman, der seine ganze Kraft hier im mündlichen Vortrag entfaltet. Und ungekürzt ist er hier auch.
Virginie Despentes, Liebes Arschloch, mit Johann von Bülow, Lisa Hirdina, Anke Reitzenstein. Aus dem Französischen übersetzt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Eine MP3-CD, das sind ja fast 9 Stunden, kostet 24 Euro und ist bei der Audio Verlag erschienen. Frank Gosen hat neben seinen erfolgreichen Büchern und Hörbüchern, darunter Raketenmänner, Sommerfest und Liegenlernen, zahlreiche Kurzgeschichten und Kolumnen veröffentlicht. Einige seiner Bücher wurden dramatisiert oder verfilmt. Darüber hinaus ist er mit Soloprogrammen deutschlandweit unterwegs. Bis er nach Hessen kommt, dauert es noch eine Weile. Er ist im November in der Frankfurter Käs. Sein neuer Roman heißt Spiel ab. Dorothee Meyer-Karwick, wo geht denn hier das Spiel ab?
Na, auf dem Fußballplatz. Und das für mich Spannende, wir erfahren hier, wie es jenseits der ersten Bundesliga zugeht. Frank Goosen erzählt von einer Jugendmannschaft in der Kreisliga und man spürt, da ist sehr viel Insiderwissen dabei.
Ja, man weiß ja auch, Frank Goosen ist sehr fußballbegeistert.
Ja, und er war auch selbst 4 Jahre lang Jugendtrainer bei einem kleinen Verein in Bochum. Der Roman ist aber nicht nur was für Fußballfans, sondern es ist auch eine Gesellschaftsstudie über die Menschen oder sagen wir mal Jungs im Ruhrgebiet.
Dann kommen wir mal zur Sache. Was erzählt uns Frank Goosen?
Ja, wie in einem anderen Roman hören wir ja wieder von den 3 Ruhrgebietskumpeln, Fränge, Brocki und Förster. Das sind Freunde seit Kindheit oder Jugend an. Brocki ist Lehrer geworden, Förster ist Schriftsteller. Aus seiner Sicht wird das Ganze erzählt. Und Fränge hat eine Kneipe, Café Dahlbusch. Und die Beziehung zu Frängs Lebensgefährtin Uli ist vor einem Jahr in die Brüche gegangen. Seither sumpft Fränge so vor sich hin und vergisst sogar den Geburtstag von seinem Sohn Alex und auch sonst viele Verabredungen mit ihm. Und als er wieder mal zu spät zum Fußballspiel des Sohnes kommt, spricht er nicht mehr mit ihm. Fränge muss sich also jetzt was überlegen. Und als der Trainer der Jugendmannschaft nicht mehr weitermachen will, hat er die Idee, selbst der Trainer zu werden. Als er das am Telefon Freund Förster mitteilt, reagiert der, ja, ich sag mal, erstaunt. Und da hören wir rein, natürlich liest das Ganze Frank Goosen selbst.
Du? Kannst du das denn? Ich gehe seit 40 Jahren ins Stadion. Ich habe unzählige Spiele gesehen. Wenn die sogenannten Profis auf mich hören würden, wären die längst wieder in der Bundesliga. Sind die das jetzt nicht? Nein, Förster, der VfL spielt derzeit nicht in der Bundesliga, jedenfalls nicht in der ersten. Wie viele gibt es denn? Es gibt 3 bundesweite Profiligen und, verdammt, Förster, das ist doch jetzt egal. Ich mach den Trainer, weil... Weil was? Herrgott, ich fühle mich wie damals, als Gisela Hartmann unbedingt wollte, dass ich liebe dich sage. Muss man denn immer alles aussprechen? Das erleichtert dem Gesprächspartner nicht selten das Verständnis. Fränge seufzte schon wieder, ein Seufzen, das mehr ein entnervtes Stöhnen war, fand Förster. Dann nahm Fränge noch einmal einen Schluck Bier und sagte, »Ich mache das, weil ich damit vielleicht mein Verhältnis zum Alex reparieren kann.« »Okay«, dachte Förster, »das könnte funktionieren, wenn Fränge es nicht wieder verbockt.« »Ja, prima«, sagte Förster, »ist tatsächlich keine schlechte Idee, denke ich. Aber was habe ich damit zu tun?« Fränge holte tief Luft und sagte, »Das ist zu viel Aufwand für einen alleine. Und außerdem habe ich doch derzeit keinen Führerschein. Und da muss ja immer was gefahren werden, Bälle und so und Spieler. Da kommen ja kaum noch Eltern mit zu den Auswärtsspielen. Ich dachte, ich habe den Bulli und Förster eine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem hast du jede Menge Tagesfreizeit. Deshalb wollte ich dir den Job als mein Co-Trainer anbieten.« »Wie bitte? Ich wusste, du würdest dich freuen.«
Ja, und übrigens, Bochum spielt jetzt natürlich doch in der ersten Bundesliga. Der Text ist halt ein bisschen älter. Ja, und so wird Fränge eben Trainer und Förster Co-Trainer der C-Jugend des Vereins. Und das, obwohl Fränge keine Ahnung von Trainingslehre hat und Förster überhaupt gar keine Ahnung von Fußball.
Gut, also das klingt alles nach einem Plan, aber jetzt nicht unbedingt nach einem guten.
Ja, das erste Training verläuft wirklich ein bisschen chaotisch, aber Fränge schafft sich dann rein in die Trainingslehre und auch Förster fühlt sich mehr und mehr ein in seine Situation und so begleiten wir dann den Trainer der C-Jugend und den Co-Trainer eine ganze Saison durch. Und Förster und ich auch lernen erstmal einiges, nämlich C-Jugend, das sind die 12- bis 14-Jährigen. Und deren Spiele dauern nicht 2x45 Minuten, sondern 2x35. Das wusste ich nicht.
Also ich gehe davon aus, dass aber Trainingspläne für die C-Jugend jetzt nicht den gesamten Roman ausmachen.
Nee, es geht natürlich um die 3 Freunde, die sich ständig ruhrgebietstypisch frotzeln, aber immer füreinander einstehen. Und es geht um deren Beziehungen. Und vor allem geht es um dieses ganz besondere Biotop eines Fußballvereins. Um die Eltern, die eine ganze Menge machen, um den Verein am Laufen zu halten, teils aber auch kolossal nerven können, weil sie beispielsweise von einer großen Fußballkarriere ihrer Söhne träumen. Und vor allem geht es um die Kinder, von denen die allermeisten Migrationshintergrund haben. Super finde ich es, wenn uns Frank Goosen direkt mit in die Kabine nimmt. Hier hören wir mal rein bei einem Spiel, das von einer Schiedsrichterin gepfiffen werden soll. Und die macht in der Kabine erstmal eine klare Ansage.
Noch ein paar Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber ich sag sie trotzdem. Ich bin hier zum Pfeifen und nicht zum Diskutieren. Benehmt euch ordentlich, dann kriegen wir keine Probleme. Verstehen wir uns? Alle nickten stumm. Schön, wir sehen uns auf dem Platz. Als die Tür hinter der Schiri ins Schloss gefallen war, dauerte es noch eine Sekunde, dann ging es wieder los. Mirkan, hast du gesehen, wie die aussieht? Justin, 2 Meter ist die jedenfalls nicht. Alim, aber die ist voll schön, Junge. Mostafa, pass auf, ich mach 3 Tore, dann krieg ich ihre Nummer, ich schwör. Giampiero, die sizilianische Rakete macht dir die Tore. Luan, die hat bestimmt einen Freund. Mirkan, die ist älter als du, die gibt dir nie ihre Nummer. Mostafa, dann mach ich 4 Tore. Giampiero, ich mach die Tore, also krieg ich ihre Nummer. Alim, die ist voll schön und du bist für die viel zu klein. Mirkan, ältere Mädchen machen nie was mit jüngeren Jungs. Mostafa, aber mit mir, ich mach 5 Tore, Alter. Paul, ich glaube, ich kenne die, die geht in die Stufe von meinem Bruder. Justin, dann kriegt dein Bruder vielleicht ihre Nummer. Paul, ich glaube, die hat einen Freund. Luan, habe ich doch gesagt. Alex, hier kriegt keiner irgendwelche Nummern. Konzentriert euch mal aufs Spiel. Mostafa, ich bin voll heiß, ich mach 6 Tore, Digga. Giampiero, ich mach hier die Tore. Justin, ihr spielt auf mich und dann geht ihr steil. Marvin, rasiert sich deine Mutter nass oder trocken?
Was?
Ja, das sind immer so die Frotzeleien untereinander am Ende. Ja, soweit eben die Gespräche aus der Kabine der C-Jugend im Ruhrgebiet. Alles sehr pubertär, aber Frank Rosen macht sich nicht lustig über seine Figuren. Er nimmt sie ernst und trotzdem ist das Ganze natürlich auch sehr witzig, wie er dies alles erzählt.
Klar, ist ein ganz besonderer Humor. Hat Ihnen gefallen?
Ja, mir hat das Hörbuch und ich empfehle wegen Frank Rosen als Interpreten unbedingt das Hörbuch das Ganze sehr gut gefallen. Natürlich, weil ich auch diese herbe, aber herzliche Art der Gesprächsführung im Ruhrgebiet sehr mag. Aber auch, weil ich hier viel erfahre über das Zusammenleben im Ruhrgebiet mit diesen Menschen, die aus allen möglichen Ländern stammen und hier miteinander klarkommen müssen. Das klappt in der Regel, aber Frank Rosen spricht auch einige Konflikte an.
Welche denn?
Ja, beispielsweise erfahren wir, dass die Duschen im Verein kaum mehr genutzt werden. Die Muslime wollen sich nicht nackt zeigen und dann fangen auch die anderen an, sich zu schämen. Oder ein Vater behauptet, Trainer Frenge würde die Ausländer bevorzugen. Und Frenge erklärt ihm dann, dass alle einen deutschen Pass haben und wenn denn Jungs mit ausländisch klingenden Namen eben auch viele auf der Bank sitzen bleiben. Oder es geht darum, dass die Eltern mit Migrationshintergrund sich doch deutlich zurückhalten, wenn es darum geht, beispielsweise Pommes zu verkaufen bei den Spielen und so weiter. Also man merkt, einerseits ist es super toll, dass im Verein Menschen zusammenkommen, die sich sonst nie begegnet wären. Aber ganz konfliktfrei ist das alles nicht. Auf jeden Fall habe ich durch diese fiktive, aber wahrscheinlich doch der Realität sehr genau abgeschaute Geschichte wirkliche Hochachtung bekommen vor der Arbeit von Jugendtrainern.
Mhm. Noch eine Schlussfrage. Frenge macht das ja alles, um wieder einen besseren Kontakt zu seinem Sohn Alex zu bekommen. Gelingt das?
Ja, da kann man gute Hoffnung haben, obwohl Frenge sich noch ein paar richtig blöde Ausrutsche erlaubt.
Aua. Frank Rosens Spiel ab. Die Autorenlesung gibt's auf einer MP3-CD in der ungekürzten Fassung 6 Stunden und 50 Minuten für 22 € zu haben und bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen. Spätestens nach der Verleihung des Büchnerpreises 2021, dem wichtigsten deutschen Literaturpreis, gehört Clemens J. Setz zu den Erzählern, an denen man nicht vorbei kann. Er schafft es, mit seiner Prosa in Welten einzutauchen, die ganz real nachvollziehbar sind, doch immer wieder finden wir darin etwas Absonderliches, eine schräge Figur oder ein merkwürdiges Erlebnis. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen voluminösen Roman handelt oder um eine kurze Erzählung. So auch in seinem neuen Roman Monde vor der Landung, der eine historische Figur zum Helden hat, der den gegenwärtigen Querdenkern nicht unähnlich ist. Ole Lagerpusch liest dieses umfangreiche Werk. Ulrich Sonnenschein stellt es vor und beginnt mit einem Ausschnitt.
Wer in Worms lebt, lebt auf dem Planeten Erde. Dieser befindet sich mitten im All und kreist dort, wie jedes Kind lernt, als riesige Kugel um eine noch größere Kugel aus Feuer. Im Jahr 1920 allerdings lebte unter den rund 50.000 Wormser Bürgersleuten ein Mann, auf den nicht einmal das zutraf. Er wohnte zwar ebenfalls, wie sie alle, in Worms, aber darüber hinaus nicht auf, sondern in einer riesigen Erdkugel, Und das bei vollem Bewusstsein und ohne Protest.
Mit seinem neuen Roman Monde vor der Landung führt uns Clemens J. Setz in die Stadt Worms des Jahres 1920 und zu einer historisch realen Figur. Der ehemalige Fliegerleutnant Peter Bender versucht sich, nach den Erfahrungen des Krieges, aus der harten und kompromisslosen Welt wegzuträumen. Gemeinsam mit seiner Frau Charlotte, die aus einer jüdischen Apothekerfamilie stammt, gründet er die Wormser Menschengemeinde, eine Religionsgemeinschaft, die der sogenannten Hohlwelttheorie anhing. Nach dieser von dem Amerikaner Cyrus Reed Teat entwickelten Theorie lebt die Menschheit auf der Innenseite einer hohlen Erde. Die Planeten, Sonne und Monde befinden sich ebenfalls im Inneren dieser Kugel. Allerdings überzeugte diese Theorie schon im 19. Jahrhundert, als sie aufkam, keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler.
Während das von ihm betriebene Handelsgeschäft vor seinen Augen bankrott ging, versenkte er sich, da ihm sonst nicht viel blieb, mehr und mehr in das Rätsel der Saturnringe. Ihr Studium bot ihm Trost und Zerstreuung. Darüber gelangte er allmählich zu der Einsicht, dass eine ganz ähnliche Struktur doch auch für die Erde existieren müsste. Wie war es möglich, dass dem fernen Saturn so eine stabilisierende Mitgift zugedacht worden war, aber der Erde, die aufgrund des ununterbrochen auf ihr geschehenden Unglücks doch umso mehr Halt und Aufheiterung benötigte, gar nichts Vergleichbares? Bestimmt gab es da etwas. Ja, es musste da sein. In den Nächten fühlte man es doch.
Das Leben im Inneren einer Kugel hat durch die Geschichte schon viele Denker beschäftigt. Platon schreibt davon oder Georg Christoph Lichtenberg. Auch Clemens J. Setz steht vom realen abweichenden Gedanken nicht völlig ablehnend gegenüber. Er glaubt zum Beispiel an die Existenz von UFOs und hat sich intensiv mit Sichtungsereignissen und verschiedenen Erklärungsmodellen auseinandergesetzt. Verschwörungstheorien faszinieren ihn seit seiner Kindheit. Und so ist der originelle Ton dieses Romans ebenso bewegend wie verstörend. Setz beschreibt Bender nicht als verrückten Spinner, sondern eher als einen wahnhaft Suchenden.
Bender fand es nervtötend, wie zufrieden hier alle mit ihm waren, nur weil er innerlich völlig aufgegeben hatte. Die Erde ist rund, ist ja gut. Er schlief meist traumlos. Nicht mal im Halbschlaf stellten sich die üblichen Unsinnsbilder ein. Jeden Morgen, wenn er erwachte, wusste er augenblicklich, wer er war und wo er sich befand. Keine Schwelle mehr, kein Dämmerzustand, nicht einmal kurze Augenblicke von Trance.
Setz schreibt virtuos von einem Menschen, der mit den Querdenkern unserer Zeit einiges gemein hat, ohne seine Theorie zur Wahrheit zu erheben. Im Roman verwendet Bender alle Kraft darauf, sich selbst zu verorten, in einem Kosmos der umfassenden Undurchschaubarkeit. Für die Nazis in der Wirklichkeit der 30er Jahre allerdings war dieser doch eher unbedeutende kleine Mann, zumal mit einer jüdischen Frau, ein Querulant, ein Aufwiegler und Volksverhetzer. Im März 1943 wurde er verhaftet und am 4. Februar 1944 im KZ Mauthausen ermordet. Seine Frau Charlotte wurde im März 1944 ins KZ Auschwitz deportiert und nach dem Krieg für tot erklärt. Nur die beiden Kinder des Paares überlebten. Und sein einziger Roman.
Im Nachhinein erschien es Bender vollkommen klar, dass 1925 sein großes Wendejahr werden musste. Der Beginn seiner Arbeit am Roman Karl Thormann, ein rheinischer Mensch unserer Zeit, folgte direkt auf einen umfangreichen operativen Eingriff am Kiefer, um seine chronischen Schmerzen und die damit verbundenen Schwächeanfälle ein für allemal zu beheben.
Dieser Roman, den er Karl Thormann, ein rheinischer Mensch unserer Zeit, nannte, erzählt viel von seiner eigenen Geschichte. Die Nachkriegsgesellschaft der 20er Jahre ist auf der turbulenten Suche nach einer neuen Identität. Karl Thormann will, wie Peter Bender selbst, das Tor aufstoßen in ein neues Deutschland, fernab der hergebrachten Autoritäten und Ideologien. Dass dies mit den Nazis abrupt beendet werden wird, ahnt Bender zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 1935 zieht er nach Frankfurt am Main.
Die Freiheit empfing Bender mit lauter Wohltaten. So waren beim Umzug kaum Dinge kaputt, bloß unwiederbringlich verloren gegangen. Aber verlorene Dinge konnte man sich immerhin intakt denken. Also waren auch sie in Sicherheit. Bender fühlte eine tiefe Dankbarkeit. Auch der Hohlglobus fand sich, eingeschlagen in ein Stofftuch, in einer der Umzugskisten.
Der Schauspieler Ode Lagerpusch kennt den Ton, den Clemens J. Setz in seinen Romanen anschlägt. Leise, mit einer charmanten Zurückhaltung, liest er den Text und verschafft der typischen Poesie des Autors Raum. Man kann ihm unglaublich gut zuhören, ohne sich in der Weite dieses umfangreichen Werkes zu verlieren.
Frankfurt am Main steckt voll von Merkwürdigkeiten. Bald werde die physische Gemeinde zwar ausgestorben sein, aber die Koresch-Lehre selbst werde sich über die Welt verbreiten, unaufhaltsam. Die Menschheit der Zukunft werde in der Hohlerde leben.
Ulrich Sonnenschein besprach für uns Monde vor der Landung von Clemens J. Setz, gelesen von Ole Lagerpusch. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer in der ungekürzten Fassung von 17 Stunden und 41 Minuten, kosten 21,99 Euro und sind bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen. Und weiter geht es mit unserem Kinderhörbuch. Heute für die Kleinen ab 6. Der Brite Melvin Burgess hat als Journalist gearbeitet, bevor er Autor wurde. Er wurde unter anderem mit dem Guardian Fiction Award und mit der Carnegie Medal ausgezeichnet. Voll verzählt heißt sein Kinderbuch, das nun als Hörbuch erschienen ist und vom Stimmenkünstler Martin Baltscheid gelesen wird.
Ja, gelesen ist hier schon ein bisschen zu wenig gesagt, denn Martin Baltscheid, der ja auch selbst Kinderbücher schreibt, spielt den Text geradezu. Also man kauft einen Interpreten ein und erhält fast ein Hörspiel. Das ist schon mal richtig gut.
Dann schauen wir mal, ob die Geschichte auch wirklich richtig gut ist. Dorothee Meyer-Karwig, wer hat sich denn da voll verzählt?
Ja, am Schluss ganz schön viele Menschen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht erstmal ein kleiner Junge, Paul. Allerdings ist das einer, der eine kleine, ich sag mal, Charakterschwäche hat.
Oh.
Paul ist nämlich ein richtiger Angeber und durch diese nervige Angeberei hat er auch schon viele Freunde verloren. Nur seine kleine Schwester Ellie, die himmelt ihn weiterhin an. Ja, und dann kommt ein Tag, als Pauls mittlerweile einziger Freund und Mitschüler Varis in der Schulpause erzählt, er habe am vorigen Abend bis 1000 gezählt. Und was macht Paul? Na klar, er behauptet, er könne bis 10 Millionen zählen. Seine kleine Schwester Ellie bettelt dann sofort darum, dass er ganz rasch beginnen möge. Und da hören wir Martin Baltscheid als Interpreten.
Tu es jetzt, bettelte Ellie. Los, bitte, Paul.
Es passt gerade nicht so gut.
Och, bitte.
Paul wusste, dass die Pausenglocke jeden Augenblick läuten würde. Und er ging davon aus, dass er dann aufhören müsste. Also zog er Ellie unauffällig in eine Ecke und zählte mit leiser Stimme, sodass es niemand sonst hören konnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, begann er.
Super, Paul!
Ellie strahlte. 8, 9, 10, 11, sagte Paul, immer noch sehr leise.
Hey, kommt alle mal her,
schrie Ellie plötzlich mit der vollen Kraft ihrer sehr lauten Stimme.
Hört euch Paul an, er zählt jede einzelne Zahl bis 10 Millionen.
Paul wurde rot im Gesicht, aber er hörte nicht auf zu zählen. Er warf Ellie einen finsteren Blick zu. Dann vergrub er seine Hände tief in den Hosentaschen und marschierte davon.
21, 22, 23, 24, sagte er wütend.
Tut mir leid, Paul, sagte Ellie. Aber es war zu spät. Alle hatten Varis stehen lassen und liefen Paul hinterher, um ihm dabei zuzuhören, wie er bis 10 Millionen zählte.
Na, da hat sich Paul aber ganz schön was eingebrockt.
Ja, und er weiß, jetzt muss er endlich mal zeigen, dass er wirklich das schafft, was er immer behauptet. Also zählt er und zählt er und zählt er im Unterricht und auch zu Hause und überall und immer.
Jetzt drängt sich die Frage auf, wie lange dauert das, bis man 10 Millionen durchgezählt hat?
Ja, ein Lehrer der Schule rechnet es aus, fast ein Jahr.
Nein.
Aber nur, wenn man auch die Nächte immer durchzählt. Trotzdem, Paul lässt sich nicht stoppen. Er zählt weiter und weiter und weiter. Und seine Mutter Danielle ist erstmal erschrocken, aber dann auch irgendwie beeindruckt. Und auch der Mathelehrer und einige Mitschüler sind fasziniert. Aber andere regen sich auch furchtbar auf, allen voran die fiese Schulleiterin Mrs. Hex.
Ich will diesen Jungen sofort aus meiner Schule haben, brüllte sie.
Aber er zählt doch nur, sagte Pauls Mom. Das ist doch lehrreich.
Zählen ist nur lehrreich, wenn man etwas Nützliches zählt, sagte Miss Hex. Paul zählt aber gar nichts.
Doch Zahlen, sagte Danielle.
Die Zahlen sind schon da. Niemand muss zählen, wie viele es gibt.
Aber er zählt bis 10 Millionen, sagte Daniel.
Na und? Was passiert bei 10 Millionen?
Es war ein Augenblick still. 36.163, sagte Paul. Sehr witzig. Wenn er Äpfel oder Geld oder sogar Sterne zählen würde, könnte das nützlich sein. Aber Zahlen? Wohl kaum, sagte Miss Hex.
Jemand hat sie schon mal gezählt, sonst gäbe es sie ja gar nicht erst. An ihrer Stelle, Mrs. Miller, würde ich mit Paul zum Arzt gehen. All dieses Zählen könnte eine Art Krankheit sein. Ich will nicht, dass die anderen Kinder sie bekommen.
Aber?
Kein Aber! Ich kann dieses Verhalten an meiner Schule unmöglich durchgehen lassen. Holen Sie ihn ab und bringen Sie ihn erst zurück, wenn dieses lächerliche Zählen aufgehört hat.
Tja, da können wir auch hören, wie Martin Baltscheid richtig aufdrehen kann, wie er in die Lehrerin und in viele, viele andere Figuren schlüpfen kann. Naja, jedenfalls, Paul verdrießt es alles nicht. Er zählt und zählt und so wird er dann schließlich sogar von der Schule verwiesen. Nun hat die Mutter aber ein Problem. Sie kann Paul, ist noch zu klein, noch nicht allein zu Hause lassen. Sie müsste also ihre Arbeit aufgeben. Das bedeutet aber, dass die Familie ihre Miete nicht zahlen kann. Ja, und da hat Paul dann doch ein Einsehen. Er liebt ja seine Mutter und hört auf zu zählen.
Und damit endet die Geschichte?
Nein, ja. Die fängt jetzt erst richtig an. Denn das ruft wiederum die Zahlen selbst auf den Plan. Die hatten sich nämlich gefreut, endlich richtig mal wahrgenommen zu werden. Und sie werden dann böse und zerlegen das Haus der Familie in alle Einzelteile. Mutter Danielle bleibt da nichts anderes übrig, als Paul das Zählen wieder zu erlauben. Der legt wieder los, die Zahlen beruhigen sich und das Haus steht dann auch wieder.
Also lebende Zahlen. Spätestens hier wird es dann so richtig fantastisch, oder?
Ja, es ist eine wunderbar absurde, verdrehte Geschichte. Und die geht dann so weiter. Über YouTube können bald alle Menschen an der Zählerei teilnehmen, was sie auch tun. Paul wird schnell weltweit berühmt. Es entsteht so ein richtiger Hype, an dem alle mitverdienen wollen. Allen voran die Schulleiterin, die nun behauptet, Paul die Zählerei erst ermöglicht zu haben. Ja, und auch die eigene Mutter hofft auf ganz viel Geld durch Werbung und weiß nicht was.
Im Prinzip hört sich das nicht gut an. Ne, wenn jeder mitverdienen will.
Nee.
Schafft Paul denn die 10 Millionen?
Ja, das möchte ich jetzt mal nicht verraten. Och. Es gibt nämlich noch einige sehr überraschende Wendungen. Aber, das kann man schon sagen, für Paul und seine Familie geht es letztendlich gut aus.
Gut.
Es ist eine Geschichte über Angeber, aber auch eben über Menschen, die auf solche Hypes anspringen, koste es, was es wolle, und damit auch Geld machen wollen. Und diese Geschichte wird eben mit vollem Stimmeinsatz von Martin Baltscheid interpretiert. Das ist für Erwachsenenohren vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber Kinder werden es lieben und es ist wirklich ganz schön witzig.
Melvin Burgess, voll verzählt. Gelesen von Martin Baltscheid. 2 CDs und damit 1 Stunde und 56 Minuten, kosten 14 Euro und sind bei der Hörcompany erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.